In 1878, my great-grandfather,
mein Urgroßvater George F. Richards war 1878 gerade 17 Jahre alt. Wie es damals manchmal vorkam, war er schon zum Ältesten ordiniert worden. Eines Sonntags hatte seine Mutter furchtbare Schmerzen. Sein Vater war nicht da und so gaben ihr der Bischof und einige andere einen Krankensegen, aber es wurde nicht besser. Da wandte sie sich ihrem Sohn George zu und bat ihn, ihr die Hände aufzulegen. Er schrieb dazu in sein Tagebuch: Mir kamen die Tränen, weil meine Mutter so litt und ich eine heilige Handlung durchführen sollte, die ich noch nie vorgenommen hatte. Ich zog mich in ein anderes Zimmer zurück, wo ich weinte und betete. Als er sich wieder gefasst hatte, legte er ihr seine Hände auf und gab ihr einen sehr einfachen Segen. Er sagte später: Meine Mutter hörte auf zu stöhnen und ihre Schmerzen ließen nach, noch während meine Hände auf ihrem Kopf ruhten. Dann schrieb er eine sehr lehrreiche Beobachtung in sein Tagebuch. Er berichtete, er habe stets den Eindruck gehabt, seiner Mutter habe der Segen des Bischofs nur deshalb nicht geholfen, weil der Herr diesen Segen für einen Jungen aufgespart hatte, dem er beibringen wollte, dass das Priestertum in einem Jungen genauso machtvoll wirkt wie in einem Erwachsenen, wenn es in Rechtschaffenheit ausgeübt wird. Über diese Macht möchte ich heute Abend sprechen. Ich wende mich zwar an die Präsidenten der Diakonskollegien, doch die angesprochenen Grundsätze treffen auf alle Jungen zu, die das aaronische Priestertum tragen, sowie auf deren Führer, darunter die Präsidenten der Lehrerkollegien und die Assistenten in den Priesterkollegien. Als Missionspräsident habe ich erlebt, wie die jungen Männer auf Mission an Geistigkeit und Führungsqualitäten enorm gewachsen sind. Wenn man diese Fähigkeiten, die sie im aaronischen Priestertum und auf Mission entwickeln, grafisch darstellen könnte, würde das vielleicht so aussehen wie die Linie in diesem Schaubild. Ich denke dabei an mindestens drei Schlüsselfaktoren, die zu diesem enormen Wachstum auf Mission beitragen. Erstens, wir vertrauen solchen jungen Männern wie niemals zuvor. Zweitens, wir haben hohe, aber liebevolle Erwartungen an sie. Und drittens, wir schulen sie immer wieder, damit sie diese Erwartungen glänzend erfüllen können. Da stellt sich jedoch die Frage, ob man diese Grundsätze nicht bereits beim Präsidenten eines Diakonskollegiums anwenden kann. Wenn man das machte, würde das Wachstum womöglich viel früher beginnen und eher so aussehen. Ich möchte kurz darüber sprechen, inwiefern sich diese Merkmale auf einen Diakonskollegiumspräsidenten beziehen lassen. Erstens, Vertrauen. Wir können dem Präsidenten eines Diakonskollegiums wichtige Aufgaben anvertrauen. Der Herr macht das ganz bestimmt, denn er gibt ihm ja auch bereitwillig die Schlüssel, also das Recht, sein Kollegium zu führen und die Arbeit im Kollegium zu leiten. Als Beweis für dieses Vertrauen werden Kollegiumspräsidenten durch Offenbarung berufen und nicht allein wegen ihres Alters und dergleichen. Jeder Führungsbeamte dieser Kirche, auch der Präsident eines Diakonskollegiums, sollte wissen, dass er durch Offenbarung berufen wurde. Diese Zusicherung gibt ihm die Gewissheit, dass Gott ihm vertraut und ihn unterstützt. Das zweite und das dritte Merkmal hängen zusammen: hohe Erwartungen und die entsprechende Schulung, damit diese erfüllt werden können. Bei der Missionsarbeit habe ich etwas Wichtiges erkannt. Missionare richten sich in der Regel an den Erwartungen des Missionspräsidenten aus, und so ist es auch beim Präsidenten des Diakonskollegiums. Wenn nur von ihm erwartet wird, die Kollegiumsversammlung zu leiten und am Jugendkomitee der Bischofschaft teilzunehmen, macht er auch nur das. Sie als Führer können jedoch sein Sichtfeld erweitern, hin zur Sichtweise des Herrn. Warum ist diese Sichtweise so wichtig? Weil ein erweitertes Sichtfeld zu größerer Motivation führt. Zu jeder Berufung in der Kirche gehört das Recht auf Offenbarung. Der Diakonskollegiumspräsident muss wissen, dass er berechtigt ist, Offenbarung zu empfangen, wen er als Ratgeber vorschlagen soll, wie jemand gerettet werden kann, der verloren gegangen ist, und wie er die Mitglieder seines Kollegiums in ihren Aufgaben schulen kann. Ein kluger Führer erklärt dem Präsidenten des Diakonskollegiums diese Grundsätze, die ihm helfen werden, Offenbarung zu empfangen. Er kann ihm auch diese eindeutige Verheißung des Herrn weitergeben: Wenn du bittest, wirst du Offenbarung um Offenbarung, Erkenntnis um Erkenntnis empfangen. Der Herr ist sehr großzügig mit Offenbarungen. Er hat zu Joseph Smith und Oliver Cowdery gesagt: Du hast mich gefragt und siehe, so oft du gefragt hast, hast du von meinem Geist Belehrung empfangen. Das gilt auch für euch, Präsidenten des Diakonskollegiums. Der Herr liebt euch und möchte euch seine Gedanken und seinen Willen offenbaren. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Herr ein Problem nicht lösen kann? Ich nicht. Da ihr Anspruch auf Offenbarung habt, kann er euch bei allen Problemen im Kollegium helfen, wenn ihr ihn nur darum bittet. Als hervorragender Führer sollten sie dem Präsidenten des Diakonskollegiums jedoch beibringen, dass Offenbarung kein Ersatz für Fleiß und Anstrengung ist. Präsident Henry B. Eyring fragte einmal Präsident Harold B. Lee, wie erlange ich Offenbarung? Präsident Lee antwortete, wer Offenbarung will, muss seine Hausaufgaben erledigen. Ein kluger Führer bespricht mit dem Präsidenten des Diakonskollegiums einige der geistigen Hausaufgaben, die dieser erledigen sollte, bevor er Ratgeber vorschlägt. Dazu gehört, dass er sich Fragen stellt, wie beispielsweise, wer wäre ein gutes Vorbild und könnte die anderen aufbauen? Wer hat Feingefühl und erkennt, wenn jemand besondere Schwierigkeiten hat? Und letztlich bringt so ein kluger Führer ihm bei, wie man Offenbarung erkennt und danach handelt. Wir leben in einer rasanten, schnelllebigen Welt, in der grelle Lichter und aufgedrehte Lautsprecher die Norm bilden. Dieser junge Mann muss jedoch wissen, dass dies die Wege der Welt sind und nicht die Wege des Herrn. Der Heiland wurde in einer ziemlich unauffälligen Krippe geboren. Er vollbrachte das herrlichste und unvergleichlichste Werk aller Zeiten in einem stillen Garten. Und Joseph Smith empfing die erste Vision in der Abgeschiedenheit eines Wäldchens. Gott antwortet uns mit leiser Stimme, mit einem friedlichen, tröstlichen Gefühl und dem Drang, Gutes zu tun, mit Erkenntnis. Und manchmal sät er winzige Gedanken, die, wenn man sie beachtet und pflegt, zu wahren geistigen Mammutbäumen heranwachsen können. Manchmal bringt euch Diakonskollegiumspräsidenten so eine Eingebung oder so ein Gedanke sogar dazu, einen weniger aktiven Jungen als Ratgeber vorzuschlagen oder ihm eine Aufgabe zu übertragen. Vor Jahren hatten wir als Pfahlpräsidentschaft das Gefühl, wir sollten einen guten Mann als Pfahlsekretär berufen. Er hatte zu der Zeit mitunter etwas Mühe, regelmäßig in die Kirche zu kommen. Wir wussten jedoch, dass er hervorragende Arbeit leisten würde, falls er die Berufung annahm. Wir sprachen die Berufung aus, aber er entgegnete, nein, das kann ich nicht annehmen. Da hatte ich eine Eingebung. Ich sagte, dann wird der Pfahl Glendale eben keinen Pfahlsekretär haben. Entsetzt erwiderte er, wovon reden Sie? Sie brauchen doch einen Pfahlsekretär. Ich erwiderte, sollen wir jetzt jemand anders als Pfahlsekretär berufen, obwohl der Herr uns eingegeben hat, Sie zu berufen? Na schön, sagte er, dann mache ich es. Und so war es. Es gibt nicht nur viele Männer, sondern auch viele Jungen, die eine Berufung annehmen, wenn sie wissen, dass der Herr sie beruft und braucht. Machen Sie dem Präsidenten des Diakonskollegiums als nächstes klar, dass der Herr unter anderem von ihm erwartet, diejenigen zu retten, die verloren gegangen sind, sowohl weniger aktive als auch Nichtmitglieder. Der Herr hat den Kern seiner Mission wie folgt beschrieben, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Wenn es dem Heiland wichtig ist, diejenigen zu retten, die verloren gegangen sind, wenn dies auch für Präsident Thomas S. Monson wichtig ist, wie er sein gesamtes Leben zeigt, sollte es dann nicht für jeden Führer, für jeden Präsidenten eines Diakonskollegiums in dieser Kirche ebenfalls wichtig sein? Im Zentrum unserer Führung, als Kernstück unseres geistlichen Dienstes, muss der brennende, drängende, unabänderliche Entschluss stehen, die Verlorenen zu finden und zurückzubringen. Ein Junge, der von seinem Kollegium einmal besucht wurde, sagte dazu, ich war ganz platt, als auf einmal 30 Leute vor der Tür standen. Ich möchte jetzt wieder in die Kirche kommen. Wie kann ein Jugendlicher so viel Liebe und Aufmerksamkeit widerstehen? Ich bin begeistert, wenn ich all die Berichte höre über Diakonskollegiumspräsidenten, denen diese Vision aufgegangen ist und die ab und zu in der Kollegiumsversammlung einen Teil der Lektion durchnehmen oder sogar die ganze. Vor ein paar Wochen nahm ich am Unterricht eines Diakonskollegiums teil. Ein 12-jähriger Junge ging eine 25-minütige Lektion über das Sühnopfer durch. Zu Beginn fragte er die anderen, was das Sühnopfer ihrer Meinung nach sah. Dann las er einige bedeutende Schriftstellen vor und stellte wohlüberlegte Fragen, auf die sie antworteten. Als er merkte, dass noch mehr Zeit als Unterrichtsstoff zur Verfügung stand, fragte er geistesgegenwärtig die anwesenden Priestertumsführer, welche Fragen über das Sühnopfer man ihnen auf Mission gestellt hatte und was sie darauf geantwortet hatten. Dann schloss er mit seinem Zeugnis. Ich hörte ihm voller Bewunderung zu. Ich konnte mich nicht entsinnen, als junger Träger des aaronischen Priestertums jemals einen wichtigen Teil einer Lektion so behandelt zu haben. Wir können bei diesen Jungen die Messlatte höher ansetzen und ihr Sichtfeld erweitern und sie werden sich darauf einlassen. Sie als Führungskräfte können die Präsidenten der Diakonskollegien am besten fördern, wenn sie ihnen die Führung überlassen und in den Hintergrund treten. Sie machen ihre Berufung groß, wenn sie nicht selbst einen tollen Unterricht abhalten, sondern ihnen helfen, einen tollen Unterricht abzuhalten, wenn nicht sie zur Rettung eilen, sondern ihnen helfen, dies zu tun. Ein altes englisches Sprichwort besagt, man dürfe nicht sterben, solange die Musik im Herzen noch nicht verklungen ist. In diesem Sinne möchte ich auch den erwachsenen Führungsbeamten sagen, sie dürfen nicht entlassen werden, solange ihre Führungsqualitäten noch nicht ausgeschöpft sind. Lehren Sie die Jugendlichen bei jeder Gelegenheit. Zeigen Sie ihnen, wie man würdevoll und warmherzig Versammlungen leitet, wie man den Einzelnen rettet, wie man inspirierten Unterricht vorbereitet und durchführt und wie man Offenbarung empfängt. Daran wird man ihren Erfolg messen, wie sehr das Vermächtnis ihrer Führung diesen Jungen in Herz und Seele übergegangen ist. Wenn ihr Präsidenten eines Diakonskollegiums eure Berufung groß macht, werdet ihr schon jetzt ein Werkzeug in der Hand Gottes sein, denn das Priestertum wirkt in einem Jungen genauso machtvoll wie in einem Erwachsenen, wenn es rechtschaffen ausgeübt wird. Wenn ihr dann eines Tages Tempelbündnisse eingeht und auf Mission geht und diese Kirche führt, wisst ihr, wie man Offenbarung erhält, wie man den Einzelnen rettet und wie man die Lehre des Reiches mit Macht und Vollmacht lehrt. Dann seid ihr zur Jugend von edler Herkunft geworden. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi, dem wahrhaftigen Erretter und Erlöser der Welt. Amen.